erstmal guten Tag. Hallo, mein Lieber.
Guten Tag, mein Lieber. Wie geht's dir?
Mir geht es gut. Siehst du die Uhr hinter mir im Bild?
Ja, ich sehe eine Uhr an der Wand. Die ist sehr dunkel. Ich kann das Zifferblatt nicht erkennen, aber es ist eine alte Uhr.
Das ist eine uralte Uhr. Die ist 150 Jahre alt und wird immer durch die Familie geerbt. Und alle Kinder haben sich in die Haare, weil alle wollen die Uhr gerne haben. Wenn meine Mutter mal irgendwann nicht mehr ist, wollen alle diese Uhr haben. Und ich darf sie aber nicht haben, weil meine Frau gesagt hat, die hässliche Uhr kommt mir nicht ins Haus.
Ja, aber ganz ehrlich, am Ende ist es ja so, ich habe das gleiche Erlebnis mit meinen Großeltern. Ne? Mein Opa war ja hier Flieger, einer der ersten Menschen, die ein Raketenflugzeug geflogen sind, mit die Me-163 und so. Und dann war er Segelfluglehrer und irgendwann im Alter haben die beide was Neues gemacht. Dann haben sie nämlich alte, antike Bauernschränke von Bauern gekauft und haben die dann wieder restauriert. Meine Oma war Grafikerin, die hat die wieder schön angemalt und mein Opa war Tischler oder handwerklich sehr begabt und hat das dann hübsch gemacht. So, dann sind meine Großeltern gestorben und dann gab es diesen wunderschönen Schrank namens Schneeflocke, weil der hatte so viele weiße Punkte drauf, von 1827. Und den habe ich dann von einem Familienmitglied, der den plötzlich hatte und damit gar nichts anfangen konnte, habe ich den also in romantischer Überlegung gekauft. Und jetzt habe ich die Scheiße in der Garage stehen und sie modert vor sich hin.
Ja, siehst du.
Da passt nirgendwo rein.
Das ist dann immer sehr schade. Aber ja. Ich bin mal einmal mit einer Kamera hier durch dieses alte Bauernhaus gegangen. Das ist ein altes Bauernhaus. Und habe quasi den ganzen Weg, den ich hier so gehe, wenn ich hier bin, den bin ich abgelaufen mit der Kamera, damit ich so eine Erinnerung habe, wie es früher bei Mama so war in 10, 20 Jahren.
Das ist gut. Das hast du sehr gut gemacht. Das ist eine gute Idee.
Ich freue mich total über die vielen positiven Berichte, die wir von Zuschauern kriegen und Zuhörern kriegen. Denn du weißt das gar nicht, ich wollte dir das mal sagen, dass ich jeden Abend, wirklich jeden Abend, von mindestens 2 Leuten angesprochen werde, die sich alle wünschen, dass du doch auch mal mit auf Tour gehst. Und ja, schade, den Boris müssen wir auch noch mal kennenlernen. Also es hören enorm viele Leute diesen Podcast und du bist da sehr, sehr, sehr beliebt. Und es gibt einen Beweis dafür, dass die auch so dicht bei uns bei sind, weil die Tontechniker von Bremerhaven, die heißen beide Andi. Andi macht das Licht und der andere Andi macht den Ton. Die haben mich überrascht, als ich jetzt da gewesen bin. Und zwar hat der eine Andi, der hat ein T-Shirt angehabt, da stand drauf, sollten Sie Frau Peterhensel sein, melden Sie sich bitte bei AIDA, Sie haben eine Seebestattung gewonnen. Und dann hat er mir ein T-Shirt gegeben, da stand ganz groß drauf, Problemkünstler. Und darüber habe ich mich sowas von gefreut. Das war so schön. Das habe ich jetzt jeden Abend auf der Bühne an, dass ich das Problemkünstler-T-Shirt. Das ist total toll.
Ja, wobei, du musst ja dann, wie hieß das bei Corona? Da gab es doch auch so einen schönen Begriff, systemrelevant.
Ja.
Was bist du denn dann? Systemrenitent.
Ja. Ja, ich bin total glücklich darüber, dass es im Moment wirklich sehr, sehr gut läuft. Wir waren gestern in Wolfhagen und ich habe 2 Zugaben gegeben. Das war auch ein Wahnsinn. Also 2 Zugaben, das gebe ich selten, weil meine Shows ja immer so lang sind. Und nein, die wollten mehr und mehr und noch mehr und noch mehr. Und vorher war ich in Bremerhaven, das war auch fantastisch. Dann war ich im Grammatikow. Früher hieß das Grammatikow, heute heißt das Bora in Duisburg. Und das war auch ein ganz herrlicher Abend. Da war die Kelly Family zu Gast. Und Benno, der Chef vom Flickflack, war zu Gast und alle waren total begeistert. Also im Moment macht es Spaß. Ich habe dann auf der Terrasse gestanden in meinem Hotelzimmer am nächsten Morgen in Duisburg und habe gesungen. Ich habe Yvonne angesungen. Ich hatte einfach so ein Lied im Kopf. Und die Geschichte ist wirklich wahr. Das klingt unglaublich, aber sie ist wahr. Ich habe gesungen, ich wünsche mir zum Geburtstag einen Vorderzahn. Den meinen schlug der Ferdinand mir ein. Ich weiß bis heute nicht, warum er das getan. Aus Liebe wird's wohl nicht gewesen sein. Dann habe ich mein Gebiss rausgenommen. Ich habe so eine Art Gebiss, das klemmt so auf Implantaten. Und das habe ich rausgenommen, das ist dann ins Waschbecken gefallen und da ist der Vorderzahn rausgebrochen. Und ich, pass auf, gegen deinem Rat habe ich aber dann doch mir einen Nagelfeil geholt und habe die Kanten stumpf geschliffen. Und weil ich keinen Zahnarzt gefunden habe, der das machen konnte, in Wolfhagen bin ich noch zu Dr. Wachs gegangen. Der hat sich das angeguckt und der hat gesagt, das ist keine Chance. Die ganzen Labore, die Zahnlabore, die haben alle jetzt zu. Wenn das in der Woche wäre, könnte ich dir das machen. Und ich habe mich jetzt einfach, man sieht's ja auch, ich habe mich jetzt einfach, da passt genau eine Zigarette dazwischen. Also ich mache es nicht.
Genau, jetzt muss man mal sagen, was ich ja nicht wusste, ist, dass das ein Implantat ist. Ich dachte, das wären die echten Zähne und ich wollte unbedingt verhindern, dass du mit Sandpapier an deinen echten Zähnen rumschraubst. Das war mein Grund.
Also.
Aber die wahre Geschichte, lieber Kai, die wahre Geschichte ist ja eine ganz andere. Und das muss ich jetzt aufdecken, das tut mir leid, auch im Interesse der Hörer, die wollen ja schließlich, sagen wir, die wollen alle Seiten der Geschichte hören. Und zwar, der Herr Merz war ja in Rage, wenn du dich erinnerst. Und dann sprach er die Worte, wie kann es denn sein, dass Deutschland überflutet ist mit diesen ganzen Flüchtlingen und dann 300.000 Flüchtlinge, die schon längst wieder zurück hätten geführt werden müssen. Aber was machen sie? Sie sitzen bei den Zahnärzten und nehmen den Deutschen die Plätze weg. Das hat ja der Herr Merz gesagt. Und jetzt finde ich es, und da sieht man wieder, dass wir beide politisch wirklich sehr, sehr, sehr korrekte, anständige und offene Menschen sind, finde ich es von dir mehr als anständig, dass du dir selber die Zähne ausschlägst, um das zu testen. Und tatsächlich ist genau das eingetreten, was der Herr Merz gesagt hat. Du hast nach einem Zahnarzt gesucht und du hast keinen bekommen. Wir wissen jetzt nicht genau, ob da Flüchtlinge saßen und so, aber Fakt ist, ich finde es also sehr anständig, dass du das mal so getestet hast. Und bei der Gelegenheit wollen wir sagen, der Herr Merz, der entgleitet dann immer, weil er tatsächlich auch ein Unkluger, also ich glaube, er ist wirklich kein guter Politiker tatsächlich, er entgleitet, aber natürlich weiß jeder Mensch in Deutschland, und sie haben ja dann gesagt, ja, nein, das würde nicht gehen, erst nach 18 Monaten würde man diese Flüchtlinge dann behandeln, egal ob sie hier geduldet oder illegal oder legal sind, außer in einem Notfall, und das sind Einzelfälle, und das Wort Einzelfälle kennen wir ja, diese 11.000 messerstechenden Einzelfälle, und die werden wahrscheinlich alle bei den Zahnärzten rumsetzen, insofern, ein idealer Übergang von deiner Geschichte zu Herrn Merz. Und dann kommen wir ja gleich, weil wir schon dabei sind und ich messerscharf vorbereitet bin darauf. Weißt du denn, was Cardenabia Türkis ist?
Nein, das weiß ich nicht.
Gut, das weißt du nicht. Das ist schon mal schade, aber ich gebe dir eine zweite Chance. Weißt du denn, was Rhöndorf Blau ist?
Nein, weiß ich auch nicht.
Verdammte Kiste nochmal. Also, ich erkläre es dir. Cardenabia Türkis steht für Vitalität, Zuversicht und Freiheit.
Ah, ja.
Und Cardenabia ist eine Stadt, in der Herr Adenauer gerne mal Urlaub gemacht hat. Rhöndorf Blau steht für Substanz, Kompetenz und Sicherheit. Und die Rhöndorf-Konferenz fand 1949 statt. Das war eine CDU-Konferenz, wo die CDU beschlossen hat, dass sie nicht in die Große Koalition geht, sondern dass sie mit kleinen Parteien koaliert. Und diese beiden Farben, ja, das, ich muss echt lachen, sorry. Das Cardenabia Türkis und das Rhöndorf Blau sind die Substanz des neuen, überarbeiteten Logos der CDU. Denn das Logo der CDU wurde modernisiert mit diesen beiden wunderbaren Farben, zu denen sich diese wunderbaren Begriffe ausgedacht haben. Und dann haben sie noch eine Deutschlandfahne, also die drei Streifen der deutschen Farben sozusagen, schwarz, rot, gold, in einer nach oben steigenden Kurve hinzugefügt. Und dann entsteht das neue Logo der CDU. Und wenn die Zuschauer, Zuhörer sehen könnten, wie erstaunt und fassungslos du jetzt in die Kamera guckst, weil du überhaupt nicht weißt, worum es hier geht und was die Scheiße eigentlich soll, dann kann ich nur sagen, Kai, es geht dir genauso wie allen anderen Leuten in Deutschland. Und als kleines Beispiel, nur ein klitzekleines Beispiel, stellen wir uns vor, also wir leben in einem Land, ja, das total außer Kontrolle ist. Es gibt keine Opposition, es gibt keine Regierung, es ist alles in Panik und durcheinander. Die Preise gehen nach oben. Wir sind am Inflation, es gibt nichts zu heizen im Winter, die Leute haben, die Arbeit fällt weg, die Leute sind völlig am Arsch, ja. Dieses Land stand noch nie so schlecht da wie jetzt. Es ist eine Vollkatastrophe. Und was macht die CDU? Sie setzt sich hin und überlegt sich mit einer Agentur für viel Geld ein neues Logo. Und ich möchte nicht wissen, was der VW-Arbeiter, der da gerade an seinem Gemüsestick lutscht, weil die Currywurst verboten wurde, ja, der keine Perspektive hat und keine Zukunft, was der wohl sich interessiert für das neue Logo der CDU, was jetzt für Vitalität, für Zuversicht, für Freiheit, für Substanz, Kompetenz und Sicherheit steht, was der wohl davon hält.
Also was mich ja tatsächlich, als ich das jetzt gerade hörte, dass du gesagt hast, sie machen ein neues Logo, Da kommt ja bei mir, da fängt mein Aluhut an zu glühen, weil ich mich frage, was ist denn das mit diesen Logos jetzt? Denn die Stadt Köln hat ja auch ein neues Logo ohne den Kölner Dom. Ich weiß nicht, ob du das weißt.
Nein, nein.
Aber die Stadt Köln hat ein neues Logo entworfen für die Stadt und da ist der Kölner Dom nicht mehr drauf. Und das Bistum Köln, glaube ich, wenn es sowas gibt, also dieses, die haben auch ein neues Logo gemacht und da ist der Kölner Dom auch nicht drauf. Und man munkelt, das ist etwas mit, naja, wenn ich es vorher vorsichtig umschreiben soll mit Allah, man munkelt, dass in vorauseilendem Gehorsam man in Köln halt eben nicht die Moslems, ich nenne die ja immer Moslems, dass man die Moslems nicht ausgrenzen will und deshalb dieser Dom verschwindet. Aber findest du das nicht auch eigenartig, dass jetzt mit mal alle, das ist jetzt das zweite, dritte Mal, dass ich höre, irgendjemand macht sich ein neues Logo mit irgendwelchen
Büros. Die Grünen doch auch. Die Grünen haben auch ihr Logo verändert. Die haben jetzt ein dunkleres Grün genommen, weil das dunklere Grün anscheinend die politische Aktivität, also es geht in Richtung wahrscheinlich Olivgrün oder so, ich habe keine Ahnung, aber das dunklere Grün war groß, also haben sie groß berichtet und waren ganz stolz, dass jetzt das Grün auf den Wahlplakaten dunkler geworden ist. Und das Irre ist, dass diese neuen Logos, ne, das ist wie mit den neuen Worten und so, ich schwör's dir, also mal, ich sag mal so, ich habe ja mal Werbekaufmann gelernt, ne? Und wenn du bei einer Firma neu anfängst, also wenn jetzt zum Beispiel mich jemand einstellt bei irgendeiner großen Firma, machen wir mal hier, keine Ahnung, Unilever, Vattenfall, irgendwas. Und ich möchte gerne 3 Jahre sicheres Einkommen haben. Weißt du, was ich dann mache? Dann, das ist kein Witz jetzt. Das ist wirklich Handwerk, ist immer so. Fängst du an, dann gehst du hin, machst einen Riesenzauber und sagst, das Logo ist scheiße. Dann änderst du das Logo mit teurem Geld von irgendwelchen Agenturen, machst eine Riesenpräsentation, hast ein halbes Jahr fett zu tun, ja? Dann präsentierst du das. Und wenn es dir gelingt, durchzusetzen, dass das Logo verändert wird, dann hast du 3 Jahre damit zu tun, alle Leute zusammen zu scheißen, die noch nicht das neue Logo ausgewechselt haben. Das machen Werbekaufleute so.
Das ist ja doll. Das ist eine schöne Geschichte. Also was Merz betrifft übrigens, kann ich dir sagen, man überlegt ja als Künstler immer, oder ich überlege als Künstler immer, ticke ich noch richtig? Ich spule ja immer vor und zurück und ich denke immer die Sachen von allen Seiten, eher eher dagegen. Eigentlich Tendenz ist immer dagegen. Und ich habe mich ja lang gefragt, weil ich ja immer auf unseren Politikern rumhaue und dass der Kurs irgendwie, dass das nicht richtig ist, dass ich selber schon dachte, sag mal, irgendwie bist du immer auf Seiten der Konservativen, immer auf Seiten der Neurechten, immer irgendwie liegt dir das mehr als das andere Gedöns. So, dann habe ich ja gedacht, die konservative Partei, die CDU und so, na, die fassen einiges an. Als der Merz dann aber diesen Satz rausgehauen hat, das war jetzt das erste Mal, dass ich ganz deutlich irgendwie schießen konnte gegen diesen Satz, weil der ist ja wirklich auch doof. Der treibt der AfD die Stimmen zu und ich finde, der verspricht auch keine Veränderung, sondern das ist für mich, der erklärt populistisch dieses Problem, was wir da haben, aber das ist viel zu klein gedacht. Ich hätte mir gewünscht, wenn Herr Merz gekommen wäre und hätte gesagt, wir haben uns das und das überlegt als Opposition, machen wir mal den Vorschlag, die Migration also dahingehend zu ändern, also diese Gesetze einzubringen. Aber mit so einem Satz rauszukommen, da habe ich dann gedacht, also wie doof kann man denn jetzt sein, so einen Satz da zu sagen?
Ja, und vor allen Dingen ist erstens ist er doof, weil er angreifbar ist, aber er hat ja tatsächlich, das ist kein Witz, der Hintergrund der Geschichte ist, dass bekannt geworden ist, dass also zum Beispiel die Leute, die aus der Ukraine herkommen, ne, das kenne ich ja sogar aus meiner Zeit bei AIDA, wo wir ja immer jedes Jahr so um die 300, 400 Leute aus der Ukraine hatten bei uns, die sind alle als erstes zum Arzt gerannt, weil unser Ärztesystem so gut ist. Und wie sie sozusagen bei uns krankenversichert waren, konnten sie das auch machen. Und ich kenne ganz viele, die haben sich, also die warten, bis sie hier sind und lassen es dann machen. Hier bei unseren Nachbarn, hatte ich ja mal erzählt, da ist ein altes Haus, das sollte eigentlich weggerissen werden und neu gebaut, das hat dann keine Genehmigung bekommen, deswegen wohnen da jetzt Ukrainer plötzlich drin und derjenige, dem das gehört, verdient sich dumm und dusselig damit. Die sind alle permanent beim Arzt und lassen sich Sachen machen. Ja, die Ukrainer haben eine Sonderregelung. Was die Flüchtlinge angeht, die dürfen offiziell erst nach 18 Monaten auch hier sozusagen in unser Gesundheitssystem. Aber was passiert ist, und das ist eben das, wo jetzt die Ausrede ist, weil er es unklug formuliert hat, es ist ein als Einzelfall, also wenn ich irgendwo hingehe und sage, aua, ich habe Schmerzen, darfst du sofort zum Arzt. Das ist ein Einzelfall. Das machen ganz viele. Und sie haben, es gibt Zahlen, die er ihm auch vorlagen, wo man einfach sieht, wie zu Lasten der Gemeinschaft die Menschen, die hier gar nicht mehr sein dürfen, die abgelehnt sind, ja, die hier nichts verloren haben mehr, dass die das ausnutzen, die lassen sich alle neue Zähne machen, die lassen sich operieren, Schönheitsoperationen werden irgendwie verkappt, weil die Ärzte wollen ja auch Geld verdienen, weil das so leicht fließt, dieses offizielle Geld. Und diesen Missstand, auf den wollte er hinweisen, das hat er deswegen habe ich vorhin gesagt, er ist ein schlechter Politiker, auf die dümmstmögliche Art.
Genau das ist der Punkt. Ja, das ist genau das ist der Punkt, weil ich auch, dass dem so ist und dass es dieses System das so hergibt, das wissen wir ja alle. Aber im Leben würde ich das doch nicht so sagen. Das erinnert mich an Beatrix von Storch, die irgendwann mal im Klimawandel gesagt hat, der CO2, weil die Meere heißer werden oder ich weiß nicht. Die hatte auch so ein Argument gebracht, ob das stimmte oder nicht, weiß ich gar nicht. Aber es war eine Steilvorlage für jeden Comedian und für jeden Feind. Also das ist eben das. Also damit, wenn ich ein Politiker bin und ich sage dann irgendetwas, dann versuche ich doch, also da finde ich zum Beispiel, was der Aiwanger gesagt hat, wir gehen nach Berlin und sagen denen, die haben doch einen Arsch offen. Das finde ich realistischer als das, was der Merz da gesagt hat.
100%.
So schlecht kommuniziert, grausam. Und ich habe mich gefreut und dachte dann, nee, okay, es geht dir nämlich nicht darum, eine Seite zu vertreten und die andere eben nicht. Sondern du merkst das schon, du spürst das schon, dass dein Kompass ist schon noch in Ordnung, wenn da irgendjemand sowas Dümmliches sagt. Aber sag mal, wo wir gerade dabei sind, was hast du mir denn da von Lanz geschickt? Ich habe das nicht geguckt. Ich habe nur die Lanz-Folge gesehen, wo Luisa Neubauer Blödsinn erzählt hat und die Faktenchecker das 10-mal korrigiert haben und sich konsequent geweigert haben, das durchzulassen und zum Schluss aber dann doch eingeknickt sind und ganz klipp und klar gesagt haben, eigentlich mehr oder weniger, Luisa Neubauer hat gelogen.
Das, was ich dir geschickt habe, war sozusagen noch ein weiter, also erstmal muss man sagen, genau, Luisa Neubauer ist eine Lügnerin, fertig, aus. Und sie sie könnte sich rausreden damit, ich habe keine Ahnung, dass sie einfach ein Dummchen ist, aber sie hat ja mehrfach kundgetan, dass sie kein Dummchen ist, dass sie alles liest und alles weiß. Wenn dem so ist, ist sie eine Lügnerin. Punkt, aus, vorbei. Luisa Neubauer ist eine Lügnerin für eine Ideologie. Sie lügt für diese Ideologie, sie verweigert sich den Tatsachen und das macht sie durchgehend systematisch und die hat in der Öffentlichkeit nichts verloren. Fertig, aus. Die soll was anderes machen. Keine Ahnung was. Ich will auch nichts Frauenfeindliches sagen. Das war's.
Und da sollte man, also das füge ich jetzt hier mal ein, einfach eingeben, liebe Zuhörer, bei Google, Luisa Neubauer, Roger Letsch und Faktenchecker. Dann findet ihr einen Bericht von Roger Letsch, der das tatsächlich wirklich auflistet und dokumentiert, was diese Neubauer da erzählt. Ich setze den Link für den Faktencheck zum Faktencheck der Faktenchecker, den setze ich unter den Podcast, damit ihr alle nachlesen könnt, dass Luisa Neubauer eine Lügnerin ist.
So. Genau so.
Und nur jetzt zu der Folge, da bin ich ja gar nicht im Bild, also erzählen.
Pass auf, ich glaube, ich weiß nicht, ob das geht technisch, aber ich würde es dir einfach gerne vorspielen, weil es so schön ist. Die Szenerie ist wie folgt, es ist bei Lanz und es sitzt da und der Mann, der anfängt zu sprechen, ist der Herr Gysi. Der Herr Gysi ist der Erste, der spricht. Pass auf, jetzt probieren wir das mal, ob das funktioniert.
Den Christian. Aber Sie sollten noch nicht vergessen, im Süden der USA, wo die Neger ja furchtbar behandelt wurden und auch heute noch nicht wirklich gleichberechtigt behandelt werden und so, da sagte ein Priester, Gott hat sich was dabei gedacht.
Sie benutzen das Wort sozusagen jetzt im historischen Kontext, ja, was Sie gerade ausgesprochen haben. Ich will es nur noch mal sagen. Interessant.
Naja, das Christentum gibt es ja schon lange.
Nee,
der Vorteil ist, Katholiken gibt es nicht.
Das war nur gerade ein interessanter Moment. Sie haben gerade das sogenannte N-Wort benutzt. Und ich unterstelle Ihnen
beim Schwarzen Beispiel.
Nee, haben wir nicht. Aber es ist ein interessanter Punkt.
Ja. Also, das war das. Herr Gysi sagt also das N-Wort dann. dann wird darauf hingewiesen, schnallt das gar nicht, sondern denkt, der historische Zusammenhang, da geht es ums Christentum, was gar nicht der Fall war. Und dann behauptet er, er hätte Schwarze gesagt. Also Fakt ist, Herr Gysi sagt zu Hause ganz normal das N-Wort. So. Aber wie sich das dann dreht, und das geht eben noch weiter, ich empfehle sehr, diesen wunderbaren Clip anzugucken, weil er wirklich zeigt, wie verloren wir sind, auch mit dieser ganzen, was man sagt und was man nicht sagt. Und das Tolle ist das, Herr Gysi, ne, bei allem Respekt, Herr Gysi benutzt es, wie er es benutzt. Ich glaube nicht mal, dass er was gegen die Farbigen hat und sie deswegen als sozusagen Anführungsstrichen beschimpfen. Er sagt das, er benutzt es, aber es ist das Wort dafür. Wenn wir beide das Wort benutzen, wissen wir ja wenigstens und haben wenigstens ein Gefühl dazu. Wir benutzen das aus Provokation, wir benutzen das aus kulturellen Gründen. Es gibt ganz viele Gründe, warum wir das Wort tatsächlich benutzen können. Aber bei Herrn Gysi ist es im normalen Sprachschatz. Und er merkt es nicht mal. Und er hätte also gerne was anderes gesagt. Großartig.
Er hat es nicht gemerkt. Ne? Nein.
Null.
Ich habe ja diesen schönen Witz, dass die Deutschen dann alles an I hängen. Zur Elbphilharmonie sagen sie Elfi, zu Podolski sagen sie Poldi, wie Gysi wohl richtig heißt.
Sehr schön finde ich übrigens auch, ich habe neulich einen Clip von dir gesehen, weil wir gerade bei Farbigen sind. Wer sind eigentlich tatsächlich die Farbigen?
Ja.
Das kann man sich nicht oft genug, vielleicht gibst du es hier nochmal kurz wieder für die, die es nicht kennen.
Ja, also ich habe neulich mit meinem farbigen Nachbarn auf dem Balkon gesessen und dann habe ich gesagt, du pass mal auf, wenn ich mich jetzt lange in die Sonne lege, dann werde ich rot, du bleibst schwarz. Wenn ich mich draußen in die Kälte lege, dann werde ich blau, du bleibst aber schwarz. Und wenn ich was Falsches esse, dann werde ich grün. Manchmal laufe ich sogar gelb an und du bleibst schwarz. Wer von uns beiden ist eigentlich der Farbige?
Großartig, wirklich großartig.
Die Geschichte geht noch ein kleines bisschen weiter. Der hat nämlich dann gelacht und dann habe ich Land gewonnen. Und dann habe ich ihm gesagt, habe ich noch einen Witz hinterhergehängt, du weißt ja, warum deine Handflächen und deine Fußsohlen weiß sind. Und dann hat er gesagt, nein, das weiß ich nicht. Und da habe ich gesagt, weil ihr beim Lackieren an der Wand gestanden habt. Daraufhin hat er zu mir gesagt, weißt du denn, warum bei den Weißen die Arschlöcher braun sind? Und da habe ich gesagt, das weiß ich nicht. Da hat er gesagt, weil wir euch noch gefickt haben, bevor der Lack trocken war. Und ich glaube tatsächlich, für mich ist das diese kleine Geschichte so ein Beweis dafür, dass es diesen gefühlten Rassismus auf der Ebene gar nicht gibt, sondern es geht, diese Geschichte erklärt ja wirklich ganz deutlich, dass man sich mit Witzen gegenseitig erstmal unterhalten kann und sich gar nicht herabsetzt, sondern einfach auf einer Ebene, man befindet sich gerade im Humorzentrum des anderen und man hat Spaß zusammen. Denn Rassismus wird ja quasi, also dieser Rassismus, der immer so gepriesen wird, der sitzt halt im Charakter und nicht in einem Wort, von dem man sich vorher überlegt, das müssen wir jetzt verbieten und jeder, der es sagt, ist dann Rassist. Ich glaube nicht, dass Gysi ein Rassist ist, aber das war schon sehr lustig, dass er da dieses N-Wort rausgehauen hat.
Ich finde übrigens tatsächlich bei der Gelegenheit, ne, also wenn ich König von Deutschland wäre, Gott bewahre, aber wenn ich es wäre, ich würde allen Berufspolitikern verbieten, Social Media zu nutzen, weil Social Media führt ja dazu, dass Tempo wichtiger ist als Inhalt. Deswegen würde ich ihnen das verbieten. Und ich würde die Anzahl der Auftritte in Talkshows auch deutlich reduzieren. Und sie dürften dann nur hingehen, wenn sie vernünftig vorbereitet sind und auf alle Seiten eingestellt sind. Ich komme da deswegen drauf, weil ich kümmere mich ja gerade ein bisschen um einen kleinen Hamburger Lokalsender und habe da mit einem türkischen Freund, haben wir Pläne, mal ohne jetzt zu viel zu verraten. Und wir haben neulich zusammengesessen, haben uns auch überlegt, also in Sachen zum Beispiel Politik, ne, wie findet Politik eigentlich in den Medien statt? Und dann haben wir festgestellt, dass das, was die Medien eigentlich sind, heute gar nicht mehr stattfindet. Die Medien sind kritischer Beobachter der politischen Entwicklung. Die Medien sind eigentlich dafür zuständig, auch dem Volk, also den Bürgern, eine breite Palette von Möglichkeiten der Meinungsbildung zu bieten. Also die Aufgabe der Medien ist zu sagen, okay, wir haben hier, keine Ahnung, ein das Klimathema. Und das Klimathema geht von links bis nach rechts ohne politische Richtung. Ich meine jetzt nur einfach, um ein Spektrum zu zeigen. Und von oben nach unten gibt es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Haltung dazu. Da gibt es zum Beispiel einmal die Luisa Neubauer, die in diesem Fall gelogen hat. Und wenn wir die andere Seite kennen würden und wir würden sie von selbst von den Medien geboten kriegen, dann würden wir sagen, Luisa Neubauer, du hast gelogen und es ist rausgekommen. Wenn wir zum Thema Flüchtlinge zum Beispiel die Fakten kennen würden von allen Seiten und nicht nur von den Faktenfüchsen, Faktencheckern und von der Regierung, dann würden wir feststellen, Frau Faeser lügt. Und dann würde man sagen, das gehört sich nicht, Frau Faeser, du musst die Wahrheit sagen. Und wenn es um Zahlen geht, musst du die Wahrheit sagen. Und wenn du behauptest, du begrenzt den Zuzug und hast aber in Wirklichkeit ganz andere Mails rausgeschickt und Haltung verlangt von deinen Angestellten, dann ist das leider, erfüllt es sozusagen den Bestand der Lüge. Und alle diese ganzen Sachen sind eigentlich ein Riesenvorteil, wenn man selber die Chance hat, in den Medien etwas zu bewegen, nämlich den Bürgern die Möglichkeit zu geben, alle Seiten zu hören. Und der türkische Unternehmer, ein Freund von mir, den ich kenne, der hat in Berlin auch einen Sender, TV Berlin, und hat da den Herrn Maaßen zum Beispiel eingeladen. Ein Riesengeschrei, da haben sich alle unfassbar empört darüber, wie kann es sein, dass man dem Mann eine Fläche gibt. Ganz ehrlich, der Mann ist konservativ und das war's. Und ich finde, er hat absolut das Recht, seine Meinung zu sagen. Es können ja auch die Linken, die Grünen, die SPD auch was dazu sagen. Sie können sich auch mit ihm in eine Runde setzen. Aber dieses Ausgrenzen von einigen, das geht überhaupt nicht. Und ich finde, dass man tatsächlich das Hauptübel ist Social Media. Das Hauptübel ist eigentlich sogar Twitter, muss man sagen. Und ich würde Politikern, wenn ich König von Deutschland wäre, das verbieten.
Ja, das wäre sehr klug. Also ich bin ja auch viel bei Twitter unterwegs und wundere mich auch, was die da raushauen und dann zwischendurch dann wieder zurückrudern. Aber meistens wundert man sich wirklich, wie abartig diese Leute da ihre Meinungen vertreten, mit welchen Begriffen sie das tun. Mein Daueropfer momentan ist gerade Bastian Bielendorfer. Das ist ja kein Politiker, sondern ein Kollege, der sich auf die Fahne schreibt, er möchte doch, also es möchte doch alles gut sein, moralisch und was weiß ich. Das machen ja all diese Systemschranzen, nenne ich sie mal, machen das ja alle so, sind im Fernsehen, möchten große Säle füllen. Und er ist ja noch Lehrer, woran ich mich noch erinnern möchte. Ich möchte keinem Lehrer zu nahe treten, aber die Pointe ist sehr schön. Haben wir Lehrer hier heute Abend? Ich wollte Ihnen nur sagen, das, was ich hier mache, nennt man Arbeit. Und der Sohn von so einem Mann ist ja, von so einem Lehrer ist ja Bastian Bielendorfer, der gesagt hat, der war ja bei RTL 2 bei Let's Dance und es sah wirklich aus, als wenn da ein Schwein tanzt. Also der kann sich überhaupt nicht bewegen, der kann sich nicht bewegen. Und man fragt sich natürlich, warum man den da hingeholt hat, wenn der doch gar kein Talent hat. Denn meine Freundin Caroline Fortenbacher, die wäre da gerne, das weiß ich zufällig, dass sie total enttäuscht war, dass sie nicht da ist. Die ist eine ausgebildete Tänzerin, die ist sehr komisch, hat also zumindest im Anklang eine Opernausbildung, kann perfekt singen, ist sehr sympathisch und ich liebe Caroline Fortenbacher sehr. Und die wird aber nicht bei Let's Dance eingeladen, weil sie nicht so, die hat nicht genug Follower bei TikTok und bei Instagram. Stattdessen wird Bielendorfer eingeladen und dann regen sich die Leute bei Social Media auf und sagen, warum ist der da? Und dann sagt er in einem Tweet, sagt er, er könne sehr wohl mit Kritik umgehen, aber die müsste respektvoll sein und menschlich. Und als dann Sarah Wagenknecht sich geäußert hat zu den Waffenlieferungen der Grünen, da hat er echt der Mann, der für sich respektvolle, menschliche Kritik einfordert, hat dann über Sarah Wagenknecht geschrieben, Sarah Wagenknecht ist nur die leere Hülle eines seelisch und menschlich komplett verdorbenen Zellhaufens. Man sollte sie nicht in Talkshows einladen, sondern sie therapieren. Der Witz ist, dass dann dieser Tweet, und das musst du ja auch erstmal hinkriegen, dass der dann gelöscht wurde. Dass du bei Twitter einen Tweet machst, der gelöscht wird, das ist schon heftig. Und glaub nicht, dass unser hyperdoppelmoralinsaurer Bastian Bielendorfer dann eingeknickt ist. Nein, der hat dann noch nachgetreten und hat geschrieben, Twitter hat den Tweet gelöscht. Bedauerlich, es bleibt die Wahrheit. Und das ist dann, deshalb finde ich, man sollte da gar nicht sperren, man sollte die da alle reden lassen. Das ist ja das, was auch Elon Musk eigentlich will. Nur Politiker sollten da eben nicht reden, weil das nicht deren Plattform ist.
Bastian Bielendorfer. Also Seine Karriere geht wie folgt. Ja, er ist Kind von Lehrern. Ja, damit ist er zu bedauern. Er war bei Wer wird Millionär, bei RTL, bei Wer wird Millionär. Und dann ging es um eine wichtige Frage und dann rief er seinen Vater an und sein Vater hat ihn behandelt, wie ein Lehrer einen Schüler behandelt, einen dummen Schüler. Und das war lustig. Das fanden Menschen lustig. Daraus hat Bastian Bielendorfer seine Zukunft gebaut, nämlich er ist Lehrerkind und er hat dann Stand-up gemacht auf dieser Basis. Der ist sozusagen ein RTL-Kind und er ist, er hat nichts anderes und deswegen wird er, kriegt er bei RTL auch den Vorzug, weil er eben ein RTL-Kind ist und von RTL groß gemacht worden ist. Und er ist natürlich meinungsmäßig komplett in der Hand von RTL und total gut zu kontrollieren. Das ist sozusagen das eine. Sein Programm ist in Teilen ganz lustig, aber also wenn du die Lachfrequenz nimmst, dann ist es ungefähr, würde ich mal sagen, ein 50stel von dir. Und der Nachteil bei ihm ist, für Menschen, die halbwegs intelligent sind, ist es so, dass jeder Witz, den er anbahnt, so auf Dreiviertelstrecke zu erkennen ist im Ende. Das ist bei dir ja nicht so. Bei dir entgleitet das ja manchmal komplett. Du denkst, es geht in eine Richtung, aber es geht in eine ganz andere Richtung. Und plötzlich wird auch gesungen und dann plötzlich ist das und jenes und so. Und das geht ja, das ist halt eine, das lebt ja, also deine Show lebt ja davon, dass eben vieles passiert, was man nicht erwartet. Und selbst wenn man sie dreimal sieht, ist es nicht die gleiche Show. Bei Bastian Bielendorfer ist es dreimal die gleiche Show. Außer was sich ändert, ist natürlich, dass wenn er in Oldenburg ist, dann gibt's ein paar Oldenburg-Witze und ein paar Oldenburg-Bezüge und das ist dann bei Ingolstadt genauso und so weiter und so fort. So, das ist dazu zu sagen. Das andere ist, und das siehst du ja Land auf, Land ab, und wenn du gerade guckst, was Herr Böhmermann verdient, ist ja gerade rausgekommen, ne, 650.000 im Jahr oder dann 730.000 im Jahr 2025. Da siehst du das, das sind System, ich will nicht sagen dieses Wort, dieses andere Wort für Prostituierte, das sind Systemkünstler.
Ich sag's mal, Mediennutten und Systemnutten.
Was, du meinst Medienuhren?
Ja, genau.
Sagt man das noch? Das sagt man doch, das ist doch das H-Wort. Oder das B-Wort. Na, auf jeden Fall, das ist so, da muss man auch, ich glaube, da, ja, das ist einfach so, aber die gute Nachricht ist, ich habe neulich wieder junge Künstler gesehen und die sind nicht so. Junge Künstler, die es vom Herzen machen, sind nicht so. Die wissen, was sie können, die wissen, was sie machen, die haben ihr eigenes Gesicht. Und ich glaube, dass die Generation, die jetzt so, sag mal, diese 16, 25 irgendwie, die werden sich nicht so verbiegen lassen. Die haben eigene Haltung und das macht mir ganz viel Hoffnung.
Ja, wollen wir es hoffen. Also sollte Bastian das jetzt hier hören, dann kann der mich ja, naja, anrufen kann man mich nicht, aber ich weiß ja nicht, ob du das weißt. Ich habe jetzt eine neue Telefonnummer und zwar habe ich eine Telefonnummer eingerichtet, in der ich eine WhatsApp-Gruppe starte und da kann man sich einfach, da muss man mir eine WhatsApp schicken und die Telefonnummer ist 0160 934 69968. Die werde ich auch drunter setzen. Und lieber Bastian, solltest du das hören, schick mir doch mal eine WhatsApp, dann können wir ein bisschen diskutieren. Ich schreibe dann auch zurück. Glaube ich aber nicht, dass der das macht.
Soll ich dir was sagen? Da habe ich eine tolle Geschichte zu erzählen. Ich mache ja zusammen mit unserem gemeinsamen Bekannten, bei dem du gerne auf seiner Hochzeit auftrittst, mit dem mache ich ja zusammen einen kleinen Podcast zum Sommerhaus der Stars. Und dieser Podcast, da reden wir über Sommerhaus der Stars und da haben wir in der ersten Folge haben wir über Tim Toupet geredet. Tim Toupet ist jemand, den ich kenne, weil den habe ich mal zu Big Brother gebracht und der ist da, war damals so gerade am Anfang so eine Art Ballermann-Künstler zu werden und der war jetzt im Sommerhaus der Stars und der hat sich da in der ersten Folge seiner Frau gegenüber wirklich daneben benommen. Der hat die ganz scheiße behandelt, so, weil die was nicht konnte.
Aber was hat er denn gemacht?
Ja, er hat böse Worte zu ihr gesagt und hat sie echt scheiße behandelt. So, Alter, das war's. Und daraufhin haben wir darüber geredet und ich habe gesagt, was glaubt eigentlich Tim Toupet, wer er ist? Ja, wie behandelt er seine Frau? Ich glaube, der spinnt. Weil das war auch der Eindruck, den meine Frau und ich hatten. So. Und das hat Tim Toupet gehört, so wie Bastian Bielendorfer das jetzt auch hören könnte. Und weißt du, was er gesagt hat? Er hat sofort gesagt, er möchte gerne in unseren nächsten Podcast kommen und darüber reden.
Ach, das ist ja doll.
Und daraufhin haben wir heute mit ihm gesprochen über unseren Podcast und das war richtig cool. Er hat das erklärt, er hat nochmal die Hintergründe der ganzen Geschichte erzählt, er hat nochmal erzählt, wie es dazu kommen konnte, er hat sich auch bei seiner Frau entschuldigt und sowas alles, aber dieser ganze Druck und der Stress und natürlich zeigt dann auch der Sender nur das, was, also es war egal wie, der hat die Eier sich hinzustellen, der hat dazu gestanden, der hat sich entschuldigt und das war richtig cool. Das war wirklich ein gutes Gefühl, ein Gespräch unter erwachsenen, normalen Menschen und das hat wirklich Spaß gemacht, muss man echt sagen. Und ich finde es gut von der Haltung her.
Ja, natürlich. Also ich glaube, also naja, also ich wäre schon sehr gespannt, wie Bastian Bielendorfer sich aus diesem Tweet rausreden will. Das würde mich schon interessieren. Aber ja, auch das, ich würde das Angebot auch annehmen. Es gibt ja noch einen Herrn übrigens, dem ich vorgeschlagen habe, ich möchte gerne mit ihm in einen Podcast gehen, mit dem ich ab und zu bei Facebook mich streite. Also da gibt es einen Herrn, einen Politiker, der aus Buchholz, das ist der Frank Piwetschki, heißt er. Das ist ein Fan von mir, glaube ich. Also glaube ich, ich hoffe, dass er, das ändert sich ja auch manchmal. Die lesen dann einen Tweet von mir und dann sagen die, ach nee, da der Kay Ray, der ist so abgerutscht, der ist so, ach, der verbreitet so Hate Speech, da gehen wir lieber zu Bastian Bielendorfer und dann bissen die los. Naja, auf jeden Fall hat der Piwetschki, der schreibt mir ganz gerne mal bei Facebook und das artet dann immer gerne in Diskussionen aus. Und ich habe ja neulich geschrieben, dass die Inder haben ja eine Weltraumbehörde und ich habe ja erst gehört, die Inder sind auf dem Mond und da habe ich gedacht, alle, oh Gott, wenn alle Inder auf dem Mond sind, dann haben wir bei Vollmond auf der Erde Currygeruch. Aber dann wurde mir gesagt, es ist doch nur eine Sonde. Also ich habe dann bemängelt, dass die eine Raumfahrtbehörde haben und ja ein Entwicklungsland sind. Die kriegen ja 1 Milliarde von Deutschland und leisten sich eine Raumfahrtbehörde. Und dann habe ich die Vermutung aufgestellt, dass wir keine Raumfahrtbehörde haben. Das wissen die genau, unsere Regierung. Unser Ampelgehampel, habe ich dann gesagt, hat, das war das Erste, was wir auf den Mond schießen würden, wäre nämlich unsere Regierung. Und daraufhin hat Herr Piwetschki geschrieben, wow, okay, Ampelgehampel, na, also dann kommen natürlich die üblichen Argumente, ja, wen möchtest du denn, Herrn Merz oder die Braunen? Also es wird dann so zwischen Pest und Cholera, musst du dich dann entscheiden, du darfst aber nichts gegen die Regierung sagen, außer, also darfst du sowieso keine Hate Speech, außer du heißt eben Bielendorfer. Vielleicht gilt das auch für alle Bielenfelder. Naja, auf jeden Fall habe ich dem dann irgendwann mal gesagt, wir könnten das ja mal im Podcast ausdiskutieren und Herr Piwetschki, das ist jetzt nochmal eine offizielle Einladung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dich dieser Podcast erreicht. Ich bin da aber dran, ich werde mich dann bei dir melden, lieber Frank. Und ich schätze den eigentlich sehr, aber ich finde das immer so doof, bei Facebook so rumzudiskutieren. Das könnte man dann ja auch im Podcast machen, also vielleicht haben wir ja demnächst auch mal einen Gast.
Ja, und das Tolle ist tatsächlich das war bei Tim Toupet heute auch einfach toll, ne? Dass sich jemand dem stellt und dass man darüber redet und dann kriegt man Verständnis und dann muss man auch, dann ist mir auch, also hab ich muss auch sagen, ne, dann reagiert man ja heutzutage immer so schnell. Man sieht etwas und dann nimmt man das, wie es ist, und kritisiert das. Und wir haben jedes Recht, das zu kritisieren, das Verhalten, aber wir kennen halt die Hintergründe nicht. Und ich hätte damals, als wir darüber gesprochen haben, schon sagen können, ich find's unmöglich, was er da macht. Aber wir kennen ja die Hintergründe nicht. Den zweiten Teil des Satzes habe ich nicht gesagt. Und das gilt genauso wie, ich habe gehört, dass etwas so und so ist, aber ich weiß es nicht. Ich habe ja in der Corona-Zeit immer gesagt, ich bin kein Virologe, 80 Millionen Virologen. Ich bin der einzige Vollpfosten in diesem Land anscheinend. Ich gucke mir das an, ich probiere mir meine Wahrheit zu suchen und das war's. Und das ist das, was eigentlich verloren gegangen ist. Ich habe, ich weiß nicht, ob du neulich zufällig gesehen hast, da gab es ja hier den Fernsehpreis, ne? Da hat ein junger Schauspieler, das heißt jung, irgend so ein Schauspieler um die 30, Herr Froissant heißt er, glaube ich, hat so einen französischen Namen gehabt, Froissant, irgendwie sowas. Dann hat er sich also herzlich bedankt und dann hat er ganz schnell hinterhergelegt nochmal und hat die Klimakleber gefeiert und hat gesagt, wie toll, dass die das Brandenburger Tor bespritzt haben und so weiter und so fort. Sat.1 hat diesen Satz dann rausgeschnitten und der eigentliche Presseskandal war, dass man gesagt hat, wieso hat Sat.1 das rausgeschmissen? Das rausgestrichen. Naja, deswegen haben sie es rausgestrichen, weil sie ihrer journalistischen Verantwortung nachgehen und weil sie nicht wollen, dass einseitig etwas gefeiert wird, was die deutsche Kultur zerstört. Fertig, aus, das war's. Und das war aber der große Skandal, dass Sat.1 da was rausgestrichen hat. Und das Gleiche gilt für den Frankfurter Mob. Bei dem Frankfurter Mob war es wie folgt. Da sind irgendwelche Leute, die sich richtig scheiße verhalten. Sie sehen auch alle leider gleich aus, bis auf eine Person, die dabei ist, die eine deutlich weiße Hautfarbe hat. Und dann haben sie die tatsächlich in dem Bericht darüber, haben sie gesagt, ja, das wäre der große Mob gewesen und da hätten ja Menschen behauptet, das wären alles die gleiche Art von Menschen, nämlich alles Flüchtlinge gewesen. Das ist gar nicht so. Kein Migrationshintergrund, das sieht man ganz deutlich. Und dann holen sie aus dieser Menschenmenge von 50 randalierenden Menschen einen raus, der weiß ist. So ziehen das sozusagen auf, das Bild, und wollen uns dann wirklich das erzählen. Das ist alles so entglitten mit dieser Wahrheit und mit diesem Darstellen dieser Geschichten. Wahnsinn.
Also ich bin ja völlig geschockt gewesen jetzt. Du hast das vorhin ja nur so gestreift. Das Thema Böhmermann. Da hatte ich nämlich, ich bin ja gerade bei meiner Mama, und da hatte ich das nämlich hier so gerade das Thema auf dem Tisch. Der kriegt also wenn das alles durch ist, die ganzen Erhöhungen, kriegt er 700.000 Euro.
753.000, glaube ich sogar.
753.000 Euro. Und da ist mir der Gedanke gekommen, und meine Mutter hat das voll verstanden, wenn ich so viel Geld kriegen würde, könnte ich gar nicht mehr meine Arbeit so abliefern, weil ich immer denken würde, ich bin es nicht wert.
Nee, das ist eine, also das, da weiß ich nicht genau. Also ich habe mein Hauptproblem im Leben, und da bin ich mit meiner Frau in einem Boot sozusagen, und du gehörst anscheinend auch mit dazu, kommst auch in unser Boot mit rein. Mein Hauptthema ist, dass wenn ich etwas mache, also zum Beispiel, als ich bei AIDA angefangen habe, ne, da habe ich mir dieses Produkt, erstmal habe ich gesagt, nein, will ich nicht, weil ich keinen Bock hatte, alte Leute hier klimpern für alte Leute zu machen, habe ich gesagt. Da habe ich es mir mal angeguckt. Dann habe ich gesehen, dass es eigentlich ganz toll ist. Dann habe ich das Produkt kennengelernt. Dann haben wir selber mal eine Reise gemacht. Dann fanden wir es richtig toll. Und danach war ich sozusagen begeistert für die Sache und habe für die Sache gearbeitet. Was ich nicht mache, ist, zu keinem Zeitpunkt, obwohl ich diesen ganzen Laden umgedreht habe, ich habe die Kosten halbiert, die Gästezufriedenheit um 38% erhöht, ich habe neue Genres eingeführt, ich habe für die Weltkreuzfahrtbranche haufenweise Innovationen erfunden, ich habe einen Mörderjob gemacht, aber ich habe das aus Begeisterung getan, mit dem Herzen getan und so, und ich habe jeden Tag ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht gut genug bin, dass ich irgendwie, dass es noch besser ging, dass man es noch anders machen könnte, dass man noch mehr Ideen haben muss und so. Bei mir ist das automatisch drin. Es ist egal, wie viel ich verdiene, es ist einfach so drin. Ich habe immer dieses schlechte Gewissen. Das ist bei dir anscheinend ganz genauso. Und ich glaube, das ist falsch. Sondern wenn du dir anguckst, wie jemand wie, wir hatten sie vorhin, die Klimaplärrerin, ja, die aus dem Remsmar-Hause kommt und mit Geld vollgestopft ist und früher sich gefeiert hat für ihre Auslandsreisen. Wenn du das anguckst, was die machen und wie die sich selber feiern, oder Frau Faeser, wie sie sich selber feiert, ein Versagen nach dem anderen, gelogen, rausgekommen, es geht nicht schlimmer. Und trotzdem ist es denen völlig egal. Und wir stehen da und haben immer ein schlechtes Gewissen, dass wir nicht gut genug sind. Wir sind auf dem falschen Weg. Wir sind, wie wir sind, aber wir sind auf dem falschen Weg eigentlich. Wir müssten viel lauter und viel deutlicher sagen, wie geil wir sind.
Naja, ich weiß nicht. Also wo ich gestern aufgetreten bin, da in Wolfhagen und so, und ich bin da mit all meinen Selbstzweifeln und mit all diesen, und genau mit diesem Gefühl auch, und da kann ich mich wirklich dann auch in diesem Applaus baden und mich darüber freuen, dass ich den bekomme. Also ich möchte nicht mit Böhmermann tauschen. Ich möchte nicht jemand sein, der so um sich haut und...
Nein, das nicht. Aber ich möchte dich gerne in der Barclaycard sehen vor 40.000 Leuten. Wir waren neulich in Holland, ne? Und haben Jimmy Carr gesehen. Jimmy Carr ist echt eine Legende. Also wirklich eine Comedian-Legende. Aber ganz ehrlich, die Show war solides Handwerk. Aber das war's auch. Und da waren in der Halle, ich weiß nicht wie viele, 6.000, 7.000, 8.000 Leute, die alle 50, 60, 80 Euro bezahlt haben. Ich finde, das hast du alle mal verdient.
Ja, also ich habe mir, Dankeschön, das freut mich sehr. Ich habe mir ja mal, also man kleine Ziele, das muss man sich ja setzen. Ich hätte gerne wieder meine 400, und wenn ich die jeden Abend hätte, würde mir das auch erstmal reichen. Aber ja, man muss eben Träume haben und hoffen. Das wäre doch ein schöner Schluss, ne?
Das wäre ein schöner Schluss, und dann würdest du jetzt noch sagen, pass auf, hast du eigentlich einen Buchtipp? Dann könnte ich endlich, weil du letztes Mal mich da bös gemobbt hast, weil ich wieder einen Buchtipp hatte, habe ich heute keinen Buchtipp, aber ich habe natürlich einen Musiktipp dabei, wo jetzt alle Menschen, die zuhören, sagen werden, habe ich noch nie gehört, also ich bin sicher, dass die alle sagen, habe ich noch nie gehört, und dann werden sie sich das anhören hoffentlich, und da kommen wir gleich zu dem Thema, was wir noch aufarbeiten müssen, und sie werden sich es hoffentlich anhören. Sie werden sich den Musiktipp hoffentlich anhören. Und wenn Sie ihn sich anhören, dann würden Sie merken, wenn was schief läuft, wie zum Beispiel, wenn ich von Take That spreche, von einem wunderbaren Lied, was Windows heißt, und wir dann aber unter unserem Podcast leider das falsche Album, das letzte Album von Take That packen, dann hätte sie es ja gemerkt. Also ich möchte noch mal sagen, ihr müsst euch das anhören.
Genau.
So, mein Musiktipp für heute, das war ein Test, den wir gemacht haben. Wir haben keinen Fehler gemacht, wir haben einen Test gemacht, so. Mein Tipp ist, geht zu Spotify oder geht irgendwo hin und guckt nach einer Gruppe namens Telemann. Also Tele und dann Man, wie das englische Mann, ne? Telemann oder Telemann mit einem N am Ende. Telemann, das ist eine Band. Diese Band macht fröhlichen, ich würde mal sagen, Art-Dance-Pop. Aber so positiv, so energiegeladen, so, das ist einfach eine tolle Musik und keiner kennt diese Band. Und das ist mein Tipp, um euch diese Woche glücklich zu machen.
Ja, und ich möchte das auch nochmal, liebe Zuhörer, anhören und Fehler bemerken und Kommentare machen. Das war ein dicker Fehler, den wir beim letzten Mal gemacht haben. Und keiner hat's gemerkt. Man könnte ja glauben, das seien Arschlöcher da draußen. Die hören überhaupt
nicht zu. Und das Lied ist so toll. Hört euch von Take That Windows an, aber hört auch Telemann. Telemann ist eine englische Band. Das ist wirklich eine tolle, positive Band. Und die sind auch auf Tour manchmal und so. Und genau wie du als Künstler die 6.000 verdient hast, haben die es auch verdient.
So, jetzt ich habe einen Buchtipp. So. War Deutschland nicht eben noch das beliebteste Land der Welt, beneideter Exportweltmeister und begehrter Investitionsstandort mit einer funktionierenden Verwaltung und bestens ausgebildeten Fachkräften? Der Dreiklang aus Demokratie, Marktwirtschaft und Arbeitsdisziplin hat Made in Germany zum Weltkulturerbe gemacht. Trotz aller Krisen galten die 16 Jahre Merkel als goldene Epoche von Wachstum und pragmatischer Staatsführung. Doch 2 Jahre später zeigt sich das wahre Erbe der Ex-Kanzlerin. Verteidigungsunfähige Bundeswehr, verfehlte Energiepolitik, Stagnation bei Integration, Digitalisierung, Bildung oder Wohnungsbau. Im Land fehlt es buchstäblich an allem. Besonders die tragende Mitte der Gesellschaft ist betroffen. Die Autoren resümieren mit viel Humor und Liebe zum Detail, was in diesem merkwürdigen Land vorgeht und viele ratlos oder wütend zurücklässt. Einen größenwahnsinnigen Moralismus, realitätsferne Illusionen, Angst vor der Freiheit, dazu eine Vollkasko-Mentalität und eine Wohlstandsverwahrlosung mit einer kräftigen Portion Geschichtsvergessenheit, die sich als Lehre aus der Geschichte tarnt. Weißt du, von wem das Buch ist?
Nein, es ist nicht von dir, es ist nicht von mir und ich hole es mir.
Es heißt Durchs irre Germanistan, Notizen aus der Ampelrepublik von Trommelwirbel. Henrik M. Broder und Reinhard Mohr. Mein absoluter Lieblingsautor ist Henrik M. Broder und Reinhard Mohr. Das Buch ist zum Totlachen.
Ich freue mich sehr drauf. Vielen Dank für diesen großartigen Buchtipp.
Ich hatte einen. Ich danke dir für das tolle Gespräch.
Und ja, viel Spaß. Ich freue mich auf nächste Woche. Viel Spaß wünsche ich dir. Und ausverkaufte Hallen. Es soll genau so weitergehen.
Danke. Alles Liebe dir. Tschüss.